Gut, ihr dürft schon mal Jona 2 aufschlagen. Da haben wir schon das Vieh, um das es heute gehen wird. Also ganz ehrlich, es war vielleicht nicht genau so ein Vieh, was dahinter, was darunter steckt, aber sowas Ähnliches. Wir haben letzte Woche begonnen, vielleicht das nur ganz kurz als Wiederholung. Jona bekam von Gott einen klaren Auftrag, nach Ninive, als Prophet nach Ninive zu gehen und diesen Ninive-Leuten von Gott zu erzählen. Eigentlich Gericht verkündigen, aber ihnen auch die Möglichkeit zur Umkehr zu geben. Und das wollte er nicht. Er hasste diese Menschen. Und darum macht er sich genau in die entgegengesetzte Richtung. Und wir haben letzte Woche uns gefragt, wie ist das möglich? Er war doch ein Prophet, er hat doch so deutlich Gottes Stimme gehört. Also entweder war es ganz bewusster Ungehorsam gegen Gott und so sieht es aus. Jemand machte mich auch nach der Predigt auf folgende Stelle aufmerksam und sagte, ja, hast du nicht die Stelle gelesen aus Jona 4, wo es heißt, deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der sich Unheil gereuen lässt. Ja, das war möglich, dass er es ganz bewusst gemacht hat. Aber es war auch möglich, und das war meine Auslegung letzte Woche, meine Interpretation, dass es einfach sein betrügerisches Herz war. Und wir haben letzte Woche gesagt, es kann sein, du hörst Gottes Stimme ganz klar, vielleicht nicht so ganz verbal, aber du weißt ganz genau, du hast jetzt was gelesen, gehört und du weißt eigentlich ganz tief im Herzen, das kommt von Gott. Und doch interpretierst du deinen Willen da rein. So dass es vielleicht nach einem Tag oder vielleicht auch nach Wochen darüber hirnen, dann ganz anders aussieht. Und du das ganz anders interpretierst. Und hast sogar noch Frieden über der Sache und kannst so tief schlafen wie Jona im Sturm. Wir haben dann gesehen, die Folge, ein Riesensturm. Jona fliegt über Bord und geht unter. So, und da sind wir stehen geblieben letzte Woche. Eigentlich sollte man so nicht eine Predigt aufhören. Aber ich habe euch ja gesagt, es besteht Hoffnung und die meisten von euch kennen auch die Geschichte. Und da steigen wir jetzt ein. Im Kapitel 2, Vers 1, ich muss die Englisch Sprechenden sagen, das ist eine andere Verszählung. Der Vers 1 gehört in der englischen Bibel zu Kapitel 1, deswegen verschiebt sich das Ganze um einen Vers. Also alle, genau wie mit der Sommerzeit, ja. Also ihr seid jetzt voll drin im Rechnen. Einfach immer eins abziehen, jetzt bei dieser Geschichte. Es heißt in Vers 1, und Jona und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Wir kennen ja die Kindergeschichten, ja? Rotkäppchen und der Wolf, Jona und der Wal. Und ich stehe jetzt hier vorne. Und der ein oder andere denkt sich vielleicht, sag mal, für wie blöd wollt ihr mich eigentlich verkaufen? Ich möchte euch 3 Szenarien aufzeigen, die ich sehr interessant finde zu diesem einen Vers mit diesem großen Fisch, der Jona verschlang. Und zwar, das erste ist ein Wunderereignis. Wir haben vorhin gesungen von Gott, der Wunder tut. Wir in der Chapel hier glauben an Gott. Und wir glauben, dass dieser Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und wir glauben, dass dieser Gott Wunder tun kann. Dass er sogar unsere schwarze Seele reinigen kann. Und uns erlösen kann von uns selbst, von unserer Sünde. Das fällt uns Menschen schwer, weil wir ja normalerweise diejenigen sind, die Wunderwerke zum Beispiel der Technik machen, oder? Wir haben das ja im Griff. Jetzt stellt euch mal vor, diese Geschichte, die wäre hier anders verlaufen. Jona fällt ins Wasser und plötzlich taucht ein U-Boot auf, fischt ihn raus, ja, Deckel auf und tut Jona in den Bauch dieses U-Boots rein und taucht wieder unter und fährt 3 Tage lang unter See zurück nach Joppe, nach Jaffa und lädt ihn aus. Und wir hätten alle gesagt, okay, können wir nachvollziehen. Also für die damals wäre das sicherlich noch ein seltsameres Wunder gewesen. Für uns, wir können es nachvollziehen, warum, das haben wir ja erschaffen. Alles, was wir erschaffen, was wir schöpfen, erschaffen, machen, kreieren, das können wir nachvollziehen. Aber alles, was unseren Ratio übersteigt, da hört es auf. Warum sollte Gott nicht, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, ein, zu dem Fisch sage ich gleich noch was, vorbeischicken und dieses Wunder tun? Ein alter Theologe, Dexel, ein ganz alter Kommentar habe ich zu Hause in meinem Regal, sagt Folgendes: wenn wir nicht einen Gott haben, der Wunder tun kann, so haben wir keinen wirklichen Gott. Wenn wir aber keinen wirklichen, lebendigen Gott haben, haben wir gar keinen. Das mal so an der Stelle. Das wäre eine erste Erklärung. Eine zweite Erklärung, ein Naturereignis. Selbst wenn du an keine Wunder glaubst, habe ich trotzdem was für dich. Ja? Also zum Ersten, es gibt Theologen, die sagen, also das, ich teile jetzt nicht unbedingt diese Ansicht, aber es gibt Theologen, die sagen, dass diese drei Tage und drei Nächte können von der hebräischen Sprachweise auch ein Zeitraum von 38 Stunden gewesen sein. Ja, das zum einen. Zum anderen steht hier für Fisch, und du sagst ja, ein Fisch, ein Wal ist doch kein Fisch, so ein Säugetier. Und tatsächlich steht hier im Hebräischen das Wort Dag, also nicht Ente, Dag, ja, sondern Dag. Und es ist der Oberbegriff für Meerestiere. Also das auch mal so an der Stelle. Es könnte also theoretisch ein Walhai gewesen sein. Es gibt Walhaie, die sind im Schnitt 13 Meter lang, 7 Meter Umfang, 15 Tonnen schwer. Ich habe euch mein Bild mitgebracht. Ich hoffe, es geht jetzt wegen der Scheinwerfer, kommt das so einigermaßen raus. Also ich bin froh, dass ich da nicht da vorne der bin. Ich finde das ein cooles Bild. Außerdem weiß man, dass sich in so einem Walhai zum Beispiel immer auch Sauerstoff im Verdauungssystem befindet und unter bestimmten Umständen setzt sogar die Verdauungstätigkeiten erst später ein. Es gibt eine Geschichte von James Bartley, der 1891 durch die gesamte Presse ging, durch die Weltpresse, der 15 Stunden im Bauch eines Wals überlebt haben soll. Jedoch wurde diese Geschichte, das muss ich sagen, das steht auch in Wiki drin, könnt ihr nachlesen, diese Geschichte wurde aber auch von anderen Zeiten, besonders in der neueren Zeit, dementiert. Muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, diese Geschichte, es gibt noch andere Geschichten, die sind vielleicht weniger spektakulär, wo jemand verschluckt wurde und wieder ausgespuckt wurde und das überlebte und so weiter. Aber theoretisch ist es möglich. Why not? Ist aber jetzt nicht unbedingt mein Punkt, aber ich wollte das einfach auch mit einwerfen. Und dann gibt es noch eine dritte Geschichte. Es war ein Auferstehungsereignis. Matthäus 12, Vers 40 sagt Jesus sagt das. Wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Nebenbei bemerkt, Jesus, glaubst du das wirklich? Ja, das hat Jesus gesagt. Jesus, glaubst du an Märchen? Nein, Jesus glaubt nicht an Märchen, aber Jesus ist Gott. Und er ist der Schöpfer und er ist letztendlich der, der das Tier vorbeigeschickt hat. Und wenn es heißt, wie Jona im Bauch des Fisches war, gibt es Ausleger, gibt es Leute, die sagen, Jona war praktisch tot. Er wurde auferweckt. Vielleicht auch im Koma oder was auch immer. Das ist auch eine Auslegung dazu. Also diese drei Dinge einfach mal so in eine Richtung, um das mal ein bisschen zu erklären und ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen besser verständlich zu machen. Egal wie es war, wir schauen uns eigentlich ja auch das an, was da im Bauch dieses Ungeheuers vor sich ging. Also jetzt nehmen wir mal an, er war vielleicht im Koma und wacht auf, vielleicht sogar auch kurz bevor er dann letztendlich ausgespuckt wird. Und dann kommt folgendes Gebet, Jona, also muss ich das mal echt vorstellen. Und Jona, heißt es im Vers 2, betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und ich würde sagen, zu wem sonst soll er schreien? Da ist sonst niemand, der ihn hören kann. Und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und er antwortete mir, aus dem Schoß des Scheols, das ist ein anderes Wort für Hölle, das war die Hölle für ihn, schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Schaut euch mal die Steigerung hier an. Ich sprach, ich rief, ich schrie. Sag mal gerade die Parallele, kennst du das? Kennst du das? Die Steigerung, ja? Du wirst bedrängt, du gehst unter und wirst schier verschluckt. Was machst du jetzt? Tipp, du solltest beten. Aber jetzt betest du und jetzt passiert das Gleiche wie hier. Du betest, nichts passiert. Du betest Sturm, nichts passiert. Du schreist, bist verzweifelt, nichts passiert. So muss es Jona ergangen sein. Im Bauch dieses Tieres. Du sagst jetzt vielleicht, Moment mal, da steht doch, Gott hörte meine Stimme. Das Problem ist nur, er hat das nachher aufgeschrieben. Versteht ihr? Er war im Bauch des Fisches. Er hat dort nicht geschrien und weiß automatisch, Gott hört das. Ich muss bekennen, ich weiß es nicht immer, dass Gott hört und darum erstirbt auch manchmal mein Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du betest für eine Sache und du hast einen Eindruck, da passiert nichts und irgendwo wird es dann weniger. Es wird nicht mehr, es wird weniger. Bei ihm wird es mehr, er schreit mehr. Und das hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier sehen als ersten Punkt, nämlich er schreit, er ruft und hier heißt es, Gott hört. Das ist eine Message, die Jona uns im Grunde genommen mitgibt, dass er sagt, wenn du rufst, dann hört Gott. Das ist ein göttliches Prinzip, das musst du dir merken, aufschreiben. Und du kannst es dir auch merken, zum Beispiel Psalm 4, Vers 4 heißt es, wenn ich rufe, hörst du. Eine ganz einfache Logik, das ist eine Formel von Gott. Wenn ich rufe, hörst du. Das Problem ist nur, wir sind das ja gewohnt hier von Telefon. Ja? Wenn ich jemanden anrufe, dann quassel ich nicht einfach los, dann will ich erstmal hören, ist derjenige, der auf der anderen Seite ist, reagiert er? Und das tue ich ja in der Regel. Hallo? Und je nachdem, was du für ein Netz hast, zum Beispiel E+, dann kannst, ist schon mal wichtig, dass du zwischendurch mal fragst, bist du noch da? Ja. Aber Gottes Telefonsystem funktioniert anders. Das ist ein wichtiges Ding, was wir als technische Freaks wissen müssen, die immer auf Dialog arbeiten. Ja? Die sagen, ich gebe was weiter und ich muss was zurückkommen. Gottes Telefonsystem funktioniert anders. Darum haben wir die Bibel. Gott sagt, wenn du rufst, höre ich. Das ist automatisch. Kennt ihr die göttliche Notfallnummer 5010? Was steht da? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und so sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. 50, 15. Rufe mich an in der Not, dann rette ich dich. Und du sollst oder du wirst mich preisen. Das ist eher so, so WhatsApp-mäßig. Ja? Du schreibst was und dann siehst du nachher so zwei blaue Pfeilchen. Und du weißt, das Gespräch ist angekommen. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob ihr WhatsApp nutzt. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist zu unsicher. Ja? Ich will auch keine Werbung dafür machen. Nimmt lieber Dreamer oder sonst was. Aber nur um zu sagen, ja, er hört. Er hört. Das ist der erste Punkt. Er hört. Und es geht noch weiter. Im Vers 4 heißt es, du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Also er lässt uns teilhaben, was da abgegangen ist, wie er sich fühlte. Und Strömung umgab mich. All deine Wogen und all deine Wellen gingen über mich hinein, immer wieder und wieder. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Also das ist eine Beschreibung, wie er sich gefühlt hat. Nicht nur der Körper, sondern bis an die Seele. Es hat ihn völlig, völlig durchdrungen. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Ja, wer weiß, was das Vieh noch alles aufgenommen hatte. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig verschlossen. Das war sein Gefühl. Alles aus. Gott ist fertig mit mir. Schaut mal, was hier steht. Du hast mich verstoßen. Wasser ging mir bis an meine Seele, Tiefe umschloss mich, mit anderen Worten, da ist nichts da. Ich sank hinab, der Erderiegel hinter mich wurde für immer verschlossen. Nun, ich weiß nicht, was deine Not ist. Ich war auf alle Fälle noch nie im Bauch eines Ungeheuers. Keiner von uns vermutlich. Aber übertragen kennt das wahrscheinlich jeder von uns, ein Gefühl zu haben und den Eindruck hast, es geht einfach nicht mehr. In so einer Hölle drin zu sitzen, in so einer schleimigen Hölle, wo da noch von außen diese Magensäfte, was da alles noch an einem arbeitet und so. Also man will das sich gar nicht ausmalen. Aber alle von uns kennen das Gefühl, alles vorbei, keine Lösung, es geht nicht mehr weiter. Ich will aufgeben. Leere, seelische Leiden, körperliche Leiden. Und das ist völlig unabhängig, ob ich das selbst verschuldet habe oder halt eben nicht selbst verschuldet habe. Das ist völlig eigentlich unwesentlich. Tatsache ist, wir alle kommen in solche Situationen rein. Darum haben wir damals auch die Psalmen gelehrt, um zu zeigen, guck mal, das sind andere Leute, die haben Ähnliches erlebt. Weißt du, entscheidend ist nicht, dass es uns immer gut gehen muss. Es gibt Theologien, die sagen das. Als Christ muss es uns immer gut gehen. Ich lehne das ab, das stimmt nicht. Entscheidend ist nicht, dass es uns immer gut gehen muss und wir nie verschlungen werden. Entscheidend ist, wie wir uns im Bauch des Ungeheuers verhalten. Das ist entscheidend. Und wir alle erleben diese Zeiten. Wie gesagt, verschuldet oder unverschuldet. Es gehört zum Teil auch zu Gottes Agenda. Wir werden das nachher auch sehen, dass es kein Gericht war über Jona, sondern eine Rettung. Aber das Ding ist, wenn wir nicht aufpassen, dann beginnt der Verdauungsprozess. Es gibt einen Vers im 1. Petrus 5, Vers 8, der lautet, 1. Petrus 5, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Klingelt's da? Das hatten wir heute schon mal, oder? Der Wal hatte Jona verschlungen. Und Gott sagt uns heute Morgen, passt auf, jeder Einzelne, jeder, der hier sitzt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel versucht, jeden zu verschlingen und zu verdauen. Und Jona erlebt das hier ganz praktisch, diesen Verdauungsprozess hier. Und hier schreit er im Vers 7, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig verschlossen. Aber jetzt pass auf, jetzt passiert hier was. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mitten in diesem Text kommt die WhatsApp-Bestätigung. Ja? Ich habe es mal so reingefügt. Er sendet ein Signal. Schau mal. Ich mache es nochmal weg. Ja? Schau mal. Da leuchtet plötzlich ein Licht auf. Und interessanterweise hatten wir das in zwei Liedern heute Morgen, dass Gott sein Licht sendet in die Dunkelheit. Plötzlich leuchtet dieses Licht auf und er sagt, mitten in dieser Hölle, mitten in dieser unwahrscheinlichen, in diesem Empfinden von Alleinsein und von Verlassensein und was auch immer, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Was? Um Himmels Willen gibt ihm diese Zuversicht. Ich bin überzeugt davon, dass Gott ihm dieses Licht gibt in dieser Dunkelheit. Genau wie diese zwei kleinen blauen Pfeilchen da. Bing, es ist angekommen, die Bestätigung ist da. Es gibt einen ganz alten Poesiespruch. Ich habe mal gegoogelt, woher der überhaupt kommt, keiner weiß es so richtig. Der ist steinalt, der steht wahrscheinlich auch in deinem Poesiealbum, falls du noch eins hast. Da kannst du mir jetzt helfen, wie der weitergeht. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, wie geht's weiter? Habe ich ja gesagt. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Blöder Spruch, oder? Nein. Für uns als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die Jesus kennen, ist es eine zutiefst geistliche Aussage. Die Bibel ist voll davon. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Das erlebt Jona hier. Wenn du nichts von der Predigt behältst, dann behalt diesen Einsatz. Ja? Ich habe immer hier mein Paradebeispiel, das liegt schon ein bisschen zurück. Ich habe ja gesagt, ich war nie im Bauch eines Wals, aber ich war im Bauch eines Müllcontainers. Ich weiß das noch, vor vielen Jahren, vor 2002 musste ich als Hausmeister, so nannte sich das, hört sich ja gut an, hat ja was mit Meister schon mal zu tun, oder? Ich musste einmal im Monat die Mülltonne ausblasen. Das war eine Pressmülltonne, war auch recht gefährlich, weil die Mülltonne, die ihr kennt die, alle, die schon mal geputzt haben in der Marienstraße, kennen dieses Teil, ja, drückt man drauf, geht so nach vorne. Und wir mussten halt eben den Strom vorher abschalten. Und dann stehe ich da drin und das Ding, das stank wie Sau. Und ich denke, was mache ich eigentlich hier drin? Und ich puste das aus, Gott, habe ich das verdient? Ja. Und draußen mein fluchender Hausmeisterkollege, ja, ich mach mal vorwärts, du! Und ich denke, das gibt's doch nicht, Gott, das muss. Und in diesem Moment, in diesem dunklen, stinkigen Loch, habe ich plötzlich diesen Eindruck von Gott, dass Gott sagt, das ist der Platz, wo ich dich jetzt habe und das ist gut so. Und ich werde dich weiterführen. Ja, und das tut Gott. Das ist jetzt nur ein banales Beispiel. Das tut Gott in jeder Situation. Ich bin überzeugt davon, das ist Gottes Ding. Achte darauf, wenn du in dieser Hölle sitzt. Achte darauf, wenn du unten durchgehst. Achte darauf und suche nach diesem Lichtlein. Vielleicht kommt es von jemand anders. Vielleicht kommt es aber, da war niemand. Jona war allein in diesem Ding drin. Und wenn das der Fall ist, achte darauf. Mach nicht zu, indem du sagst, niemand da, der mir hilft. Ich bin ganz alleine, alles weg. Mach nicht zu, sondern erwarte. Jona hatte nichts anderes, aber plötzlich sieht er dieses kleine Licht hier. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Im Vers 7 heißt es dann weiter, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus. Nochmal, wir haben eben diesen Vers gehört. 1. Petrus 5, Vers 8. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jona war aber schwer verdaulich. Der Fisch, der Wal, konnte Jona nicht verdauen. Warum? Weil Jona an Gott festhält. Das ist so im Übertragen. Ja? Ich übertrage das jetzt mal. Und übertragen könnte man auch sagen, nach 3 Tagen konnte der Wal nicht mehr und er muss einfach nur noch Jona auskotzen, ausbrechen ans Land. Er konnte diesen Brocken nicht verdauen. Und das ist ein Sinnbild, ein Bild, eine Übertragung für das, was der Teufel versucht. Er versucht uns zu verdauen, er versucht uns runterzuschlucken, er versucht uns platt zu machen, keine Perspektive mehr zu haben, uns zu geben. Und schaut mal, er hat den Glauben in dich hineingelegt. Wenn du Jesus hast, wenn er in deinem Herzen drin ist, dann gibt er dir die Zuversicht, dann will er dich mit der Kraft erfüllen und dann kann es auch sein, du kommst an einen Punkt, wo es einfach zu schwer ist. Und dann nützt kein frommer Spruch, der Herr gibt uns eine Last auf und hilft uns auch tragen. Das stimmt, aber dann musst du sagen, die Last ist zu schwer, ich zerbreche darunter. Aber dann darfst du wissen, er ist da, er kommt in die Situation, er muss mich manchmal dahin bringen, dass ich einfach die Kontrolle nicht mehr habe und einfach sehen muss, Gott, jetzt mach du es, ich schaffe das nicht. Du musst es tun. Und wenn du diesen Vers im 1. Petrus 5, Vers 8 weiterliest, dann heißt es nämlich da weiter, dem widersteht, also dem Teufel, standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen, heute und auch damals. Es leiden heute extrem viele Christen. Wir gehören zu den ganz wenigen Christen auf dieser Welt, die halt nicht leiden müssen. Aber wir leiden anders. Jeder leidet irgendwo, ja? Und das muss man auch nicht gegeneinander aufwiegen. Aber wir dürfen wissen, weltweit Tausende, Hunderttausende Zeugnisse, vielleicht gerade im Moment, wo Menschen erleben, wo sie das Durchtragen erleben, wo sie Gottes Gnade, Gottes Kraft erleben. Ob der Teufel dich verschlingen und verdauen kann, das liegt an dir. An deinem Willen. Ob der Teufel dich verschlingen oder verdauen kann, das liegt nicht an deinem Nächsten, das liegt nicht an deinen Umständen. Die waren extrem schlecht hier in der Bibel. Es liegt an dir, an dem, was Gott in dich hineingelegt hat. 1. Johannes 1, Vers 4 steht, ihr seid, oder ich mach's mal persönlich, du bist aus Gott, mein Kind, und du hast sie überwunden, weil der, welcher in dir ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Jesus, und daran halte ich mich fest. Ich möchte jetzt einfach mal einen Moment der Stille einräumen. Ich glaube, dass hier einige auch sind, die meisten sicherlich, wo es Situationen gibt, wo du dich in diesem Bauch des Ungeheuers fühlst. Und wenn das der Fall ist, dann leg das jetzt einfach mal ganz bewusst Jesus hin, auf Grundlage dessen, was wir jetzt gerade auch gehört haben. Und sag Jesus, sag Gott, ich halte an dir fest. Gott, übernimm du die Kontrolle. Und Gott, zeig mir dieses Lichtlein, was ich im Moment nicht wahrnehme, weil ich vielleicht auch in meiner, vielleicht auch in meiner Selbstmitleidsloch drin sitze. Zeig mir dieses Licht. Lass uns das mal kurz zum inneren Gebet machen. Herr, und ich möchte das einfach hier nochmal bestätigen. Du weißt, die Gebete, die jetzt zu dir gekommen sind, und Herr, ich glaube, das ist jetzt kein, ich bin überzeugt davon, das ist kein Blech, was ich hier gesagt habe. Ich glaube, dass du das tust, dass du dich jetzt offenbarst in den Situationen, wo jeder Einzelne jetzt drin ist, dass du dich als mächtig erweist, dass du deine Kraft zeigst und dass du dieses Lichtlein zeigst, dass du die Kontrolle hast. Du hörst, dass du das Signal zeigst, du sendest ein Signal, vielleicht ist es schon längst da, dann ruf es uns in Erinnerung oder zeig es uns jetzt im Laufe vielleicht der nächsten Woche. Und Herr, wir bitten dich einfach, dass du uns jetzt erfüllst, neu mit deinem Heiligen Geist, der uns diesen Glauben wieder neu erweckt, an dir festzuhalten. Nicht an meiner Kraft, sondern einfach alles auf dich zu werfen, Jesus. Amen. Und in Vers 7 heißt es dann hier noch, du führtest mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtet, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Halt an Jesus fest, egal was kommt. Das betet Jona, oder das im Nachhinein schreibt er es auf, das betet Jona im Bauch des Ungeheuers. Halt an ihm fest, halt an seinem Wort fest, halte vielleicht diesen einen Satz fest und sag, hey, Jona ist es so ergangen und ich bin überzeugt davon, diese Geschichte ist uns nicht als, einfach als Geschichte geschrieben, sondern dass wir daraus lernen können. Eines Tages wird der Fisch dich wieder ausbrechen, weil du schwer verdaulich bist. Du wirst vermutlich einige Ecken haben und Kanten, mehr Falten, weniger Haare. Das bringt das ja so mit sich, ja. Also Jona muss ziemlich übel ausgesehen haben, als er aus diesem Ungeheuer rauskam. Dazu in 2 Wochen mehr. Aber ich sag dir eins, diese 3 Tage in dem Fisch, die werden dich stärken, die werden deinen Glauben stärken, die werden dich festmachen in Jesus, in Christus, wenn du ihm vertraust. Dazu steht er. Das hat er mit seinem Leben verbürgt. Und dann heißt es noch im Vers 10, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Versprich ihm das. Gib ihm dein Leben. Stell dich ihm zur Verfügung. Das ist natürlich die Bedingung. dass ich meine Schutzschilder runterfahre und ihn machen lasse. Und es gibt noch einen letzten kleinen Punkt dazu. Hier nochmal die Zusammenfassung. Er hört, er sendet ein Signal, er hat den Glauben in dich hineingelegt. Und das Letzte hier, einfach als Zuspruch, er hat die Kontrolle. Schau mal, Jona flieht vor Gott. Jona wird vom Sturm überrascht. Jona wird ins Meer geschubst. Jona, er säuft bald. Und Jona wird vom Wal geschluckt und macht die Hölle durch. Er muss ja denken, Gott hat mich verlassen. Gott hat keine Kontrolle. Er hat mich gerichtet. Er hat mich verdammt. Er hat mich verurteilt. Und als er auf den letzten Kick wartet, vielleicht so, ja, jetzt noch ein Ding und dann ist es vorbei. Und schier verzweifelt ist das Ungeheuer am Weg zur Küste Jaffas, um ihn wieder auf die Spur zu bringen. Überleg dir das mal. Er sitzt da drin und denkt, was passiert hier? Und Gott lenkt dieses Ungeheuer wieder zurück auf die Spur. Und das passt so gut in unsere Lebenssituation. Ich frage mich, Gott, warum lässt du das zu? Warum bin ich da drin? Warum kämpfe ich schon so lange mit dieser Sache? Weißt aber nicht, dass Gott bereits am Weg ist, dich auf den richtigen Gleis zu bringen, dass das Vieh so lange unterwegs war, das war nicht die Schuld Gottes, sondern das Schiff, mit dem Jona sich bewusst von Gott entfernt hatte, musste diesen Weg zurückgehen. Kennt ihr den Spruch, long way in, long way out? Nee, long way, genau, long way in, long way out. Also es braucht einen Weg, es braucht einen Prozess. Oft sind die Dinge, in denen wir drin stecken, selbst verschuldet oder was auch immer. Aber Gott möchte in Römer 12, 1, er hat das Gute und Wohlgefällige vollkommen für uns vor. Aber es braucht manchmal einfach die Zeit. Das konnte Jona nicht erfassen, aber Gott hat voll die Kontrolle gehabt. Es war keine Strafe. Ja, hört genau hin. Es war keine Strafe, dass Gott den Sturm schickte, sondern er schickte den Sturm, um Jona aufzuwecken. Und es war kein Gericht Gottes, dass er von diesem Ungeheuer verschluckt wurde, sondern es war ein Eingreifen Gottes, ihn zurück in seine Bestimmung zu bringen. Gott verliert niemals die Kontrolle. Wir müssen aufpassen, dass wir manchmal Gott in so einen Kasten reinstecken und beurteilen dann und dann ziehen wir unsere Schlussfolgerung. Und weißt du was, seine Liebe hört niemals auf. Wie sagte Jona am Ende im Kapitel 4, Vers 2 nochmal, das haben wir eben am Anfang zitiert, deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Ich hoffe, du weißt es auch. Für Jona gab es eine falsche Schlussfolgerung, das führte ihn in die völlig falsche Richtung. Wir können theologisch sehr richtig liegen, korrekt liegen, aber wir gehen doch in die falsche Richtung. Und ich möchte dir das mit auf den Weg geben. Jona spricht auch hier in diesem Text, den wir eben gesehen haben, von der Gnade Gottes. Gott ist gnädig und er ist da. Das haben wir uns ausführlich angeschaut bei der Reformationszeit. Das ist keine Wischiwaschi-Gnade. Er ist da. Er sehnt sich danach. Er ist nicht der Gott, der mich eins auf die Pfanne gibt, sondern es ist der Gott, der mir helfen will, der mich retten will, der mich zum Ziel bringen will. Aber es hängt von uns ab. Und ich wünsche dir das, ich wünsche uns das, dass wir dieses Urvertrauen zu Gott bekommen, dass er es in uns entwickeln kann, dass wir sehen, seine Wege sind gut und vollkommen. Lass uns aufstehen und beten. Danke, lieber Jesus, für deine Gegenwart. Ich denke jetzt gerade auch wieder an diesen Vers, den wir vorhin zitiert haben, wo du gesagt hast, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Ungeheuers war, so warst du 3 Tage und 3 Nächte, hast selbst die Hölle durchgemacht. Du ließ dich töten, du ließ dich abschlachten, obwohl du überhaupt nichts getan hast. Du hast es aus Liebe zu uns getan, um uns zu bewahren vor dem Tod, um uns vor dem Gericht zu bewahren, was wir manchmal so einschätzen. Herr, du bist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern du bist gekommen, um die Welt zu retten. Das ist dein Wunsch. Du bist nicht gekommen, um Menschen in die Hölle zu schubsen. Die Hölle ist geschaffen für den Teufel und die Dämonen. Du möchtest, dass keiner von uns verloren geht und seine Ewigkeit getrennt von dir in der Hölle verbringt. Und darum bist du jetzt hier, um uns zuzurufen, um uns zu sagen, hey, nimm meine Rettung an. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt hier eingreifen möchtest in unseren Lebensweg. Und ich bitte dich für diejenigen, die jetzt hier sind, die das noch nie erlebt haben, die selbst kämpfen und selbst machen und selbst tun und vielleicht die so ein Gebet nie aussprechen konnten, weil sie sagen, wie geht das? Dann möchte ich jetzt einfach diese Menschen einladen. Nicht, dass sie im Bauch des Fisches sind, sondern dass du in ihr Leben hineinkommst und Rettung schenkst und neues Leben schenkst. Und du bist in diese Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und du bist jetzt hier, Jesus. Wenn du jetzt hier bist und hast diesen Schritt noch nicht getan, du kämpfst dich alleine durch, du gehst unter, du fühlst dich im freien Fall und du hast keinen Gott, den du anrufen kannst, dann lädt Gott dich ein. Er sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht, sondern lass mich rein. Ich möchte in dein Leben hineinkommen. Ich möchte dir Schuld vergeben. Ich möchte dir eine neue Identität geben, dass deine Identität nicht in Dingen ist, in irgendwelchen Sachen, sondern allein in mir. Und ich werde dir ein neues Leben geben. Dann sprich einfach dieses Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Rette mich, erlöse mich und vergib mir meine Schuld. Ich will dir jetzt mein Leben anvertrauen. Danke, dass ich die Vergebung annehmen darf, weil du alle meine Sünde ans Kreuz genommen hast. Und danke, dass du in mir jetzt leben kannst, weil du, wie du es gesagt hast, wieder auferstanden bist von den Toten und du lebst. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und Gott, ich darf jetzt Vater zu dir sagen. Und lehr du mich, wer du wirklich bist, dass ich von nun an für alle Zeiten das tun kann, was du für mich bereitet hast, in Jesu Namen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, für uns alle, die wir dich schon lange kennen, dass du uns das in Erinnerung rufst, dass wir ganz fest das tief in unserem Inneren haben, diese Formel, wenn wir rufen, dann hörst du. Und du hörst. Und ich möchte dich nochmals bitten, dass du, dein Geist, unserem Geist, das bestätigst, dass diese Nachricht angekommen ist, dass wir dich sehen können. Sende dein Licht. Sende dein Licht in die Dunkelheit, die vielleicht der ein oder andere erlebt. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen auf dich schauen, wir wollen mit dir vorwärts gehen. Wir wollen im Glauben vorwärts gehen. Hier gibt es einige Leute, die haben einige Riesenschritte vor sich. Und ich danke dir, dass du sie leitest und führst und dass du uns bekleidest mit deiner Kraft und dass du verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Lass uns nochmal unseren